Heute geht es um die Bibel. Ich arbeite an einer Bibelschule. Ich habe mir überlegt, worüber könnte ich predigen? Und ich habe lange überlegt. Und natürlich bin ich dann wieder zurück auf die Bibel gekommen. Also nochmal kurz, wer bin ich, dass ich euch was über die Bibel erzählen kann? Ich bin jetzt gerade an meinem 6. Mal Bibel durchlesen, von vorne bis hinten. Und ich habe bis jetzt insgesamt, glaube ich, 16 Stunden Vorlesung gegeben über 5 verschiedene Bücher aus der Bibel. Also ich bin auch noch am Anfang meiner Reise mit der Bibel. Ich habe noch ein ganzes Leben an Studium und Lesen vor mir. Aber so viel vielleicht, um ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Wer bin ich, dass ich euch überhaupt was über dieses Buch erzählen kann? Also soweit zur Bibel. Das bin ich. Nee, das ist die Bibel und das... Ach egal, ich hatte irgend so ein... So einen tollen Satz, den habe ich jetzt nicht hingekriegt, aber die Bibel. Das ist die Bibel. Dieses Buch hat Leben verändert, dieses Buch hat Nationen verändert. Ganze Länder wurden transformiert durch dieses Buch. Deutschland wurde transformiert durch dieses Buch, dass dieses Buch übersetzt wurde in die deutsche Sprache. Tatsächlich war das super umkämpft und auch heute ist der Stand der Bibelübersetzung auf der Welt ist echt eine spannende Sache. Es gibt momentan 1676 Sprachen auf der Welt, die keine Bibel in ihrer eigenen Sprache haben, aber tatsächlich laufen gerade 4429 Übersetzungsprojekte, an denen gerade gearbeitet wird und jeden dritten Tag wird eine Übersetzung fertiggestellt. Also es tut sich gerade richtig was. Es ist noch viel zu tun, aber es tut sich was. Und jetzt, die Übersetzung ist das andere, ist das eine und Lesen ist das andere. Tatsächlich haben wir in Deutschland über 80 Übersetzungen in unsere eigene Sprache. Die Bibel ist immer verfügbar, wir haben sie tatsächlich auch auf unserem Handy, in der App. Sie ist immer da, wir haben 80 verschiedene Versionen quasi zur Verfügung, die wir dauernd lesen können. Die Frage ist aber, lesen wir sie auch? Jetzt wird so ein Riesenaufwand betrieben, um die Bibel zu übersetzen. Warum, wenn wir sie nicht lesen? Also, lesen wir die Bibel und vor allem auch, verstehen wir eigentlich, was da drin steht? Es gibt tatsächlich eine, ja, muss man ehrlich sagen, eine große Bibelarmut unter europäischen Christen und in europäischen Gemeinden. Wir haben die Bibel verfügbar auf unserem Handy die ganze Zeit. Wir haben quasi keine Ausrede und keine Entschuldigung, aber tatsächlich kennen die allerwenigsten die Bibel. Und vielleicht denkst du doch, natürlich kenne ich die Bibel, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mir mal kurz, was ist die Botschaft vom Buch Haggai? Oder sag mir mal, was ist die Botschaft vom 1. Petrusbrief? Da werden die allermeisten wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht direkt die Antwort wissen. Und ich möchte auch gar nicht irgendwie schlechtes Gewissen machen oder irgendwie einen Druck aufbauen, dass man das machen muss, aber ich möchte ein bisschen, ja, schon ein bisschen herausfordern, weil die Juden, vor allem orthodoxe Juden, kennen das Alte Testament, Muslime kennen den Koran, aber wir Christen, kennen wir unsere Heilige Schrift? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Tatsächlich haben wir als Gemeinde eine Verantwortung, die Heilige Schrift zu kennen. Du hast eine Verantwortung, die Heilige Schrift zu kennen. Du hast eine Verantwortung, dieses Buch, in dem sich Gott offenbart, der Gott, dem du nachfolgst und dem du dein Leben gegeben hast, dass du das kennst. Also mein Ziel heute ist einmal, ich möchte eine ehrliche Perspektive geben auf die Bibel. Natürlich möchte ich auch zum Bibellesen motivieren. Und ich möchte euch vor allem am Ende praktische Tipps mitgeben, wie das Ganze aussehen kann und wie das gelingen kann. Ist es gut? Also, Perspektive auf die Bibel. Ich weiß nicht, wie oft du schon eine Predigt über die Bibel gehört hast. Bestimmt gab es schon einige und da... Also zumindest, wenn ich eine Predigt über die Bibel gehört habe, hatte ich oft das Gefühl, da wird dann geschwärmt. Ach, die Bibel ist so toll und die Bibel ist, ich liebe die Bibel. Und jedes Mal, wenn ich diese Bibel aufschlage, dann kommt da wie so dieser Schein raus und boah, ich habe die Offenbarung und es ist so eine tolle Zeit. Das erzählt dann der Prediger und dann gehe ich nach Hause und denke, jetzt fange ich an, jetzt mache ich so richtig ernst und ich lese jetzt die Bibel jeden Tag 3 Kapitel und jetzt ziehe ich so richtig durch und dann komme ich an 10 Kapiteln Gericht über Israels Nachbarländer vor 3000 Jahren vorbei und ja, dann irgendwie war es dann doch nicht so die Offenbarung, wie es angepriesen wurde. verstehe mich nicht falsch, ich persönlich liebe die Bibel und die Bibel ist super toll, aber ich habe das Gefühl, wenn dir persönlich das Bibellesen schwer fällt, dann ist es nicht so hilfreich, wenn ich immer nur das quasi schwärme und anpreise. Ich möchte kurz den Vergleich ziehen, zum Beispiel mit einem Fußballspiel. Ich bin kein Fußballfan, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir ein Deutschlandspiel von der WM angeguckt, aber auch nur, weil mein niederländischer Mitbewohner das angemacht hat. Also ich habe es mir nicht selber ausgesucht. Und ich finde Fußball ja tatsächlich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. 90 Minuten und dann gibt es vielleicht zwei spannende Momente. Das finde ich ein bisschen von der Unterhaltungsquote, naja. Aber natürlich, ich möchte auch niemanden hier vor die Füße treten. Es gibt Fußballfans, die lieben das. Die gehen ins Stadion und das ist ihr Ding. Es ist so spannend. Jeder einzelne Moment ist so wichtig. Aber mir als Person, wo Fußball gucken jetzt nicht so auf dem Herzen liegt, mir hilft das nicht, wenn mir da so vorgeschwärmt wird. Weil ich den Rest irgendwie einfach langweilig finde. Und so ist es auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen bei der Bibel. Weil, man muss ehrlich sagen, in der Bibel gibt es auch trockene Stellen. Wie im Fußball gibt es 90 Minuten Spiel, zwei Tore fallen, der Rest ist ein bisschen trocken. In der Bibel gibt es auch manchmal trockene Stellen, 9 Kapitel nur mit Namen und Zahlen. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Und ich möchte einmal zugestehen von vorne, manches in der Bibel ist langweilig. Okay. Zum Beispiel eben die Namen in 1. Chroniken, 9 Kapitel, nur mit Namen und Zahlen. Wen interessiert's? Huch. Oder manches ist auch, muss man ehrlich sagen, einfach verwirrend. Also zum Beispiel, was auch immer der Anfang von Hesekiel ist, mit den ganzen Augen und Rädern und irgendwelchen Engeln und einer Vision. Manches ist, muss man ehrlich sagen, verwirrend. Anderes in der Bibel ist tatsächlich auch verstörend. Also vor allem werden oft sexuelle Vergehen ohne Triggerwarnung beschrieben. Und das ist, ja, ehrlich einfach verstörend, was da drin ist. Man fragt sich, wieso ist das jetzt hier in der Bibel drin? Anderes wirkt vielleicht einfach irrelevant. Also zum Beispiel, 10 Kapitel Gericht über die Nachbarvölker von Israel vor 2700 Jahren. Die gibt es heute gar nicht mehr. Oder irgendwelche Reinheitsgebote in 3. Mose. Wenn wir jetzt Jesus haben, muss ich mich ja auch nicht mehr dran halten. Also es wirkt tatsächlich irrelevant. Und ich möchte einfach ganz ehrlich zugestehen, diese Dinge sind da. Diese Dinge sind in der Bibel und du darfst es wahrnehmen. Und du darfst dich auch so fühlen. Du musst nicht jedes einzelne Wort von der Bibel toll und super lecker und lecker ist ein niederländisches Wort für gut. Musst nicht jedes Buch oder alles in der Bibel toll finden. Weil wenn du alles nämlich toll finden würdest, dann wäre es nicht mehr die Bibel. Dann wäre es vielleicht Herr der Ringe oder irgendein anderes Buch, das du gerne magst, aber es wäre nicht mehr Gottes Wort. Tatsächlich würde ich sagen, wenn die Bibel heute geschrieben werden würde, würde einiges ganz anders aussehen. Also zum Beispiel, anstatt 3 Kapitel nur mit Abmessungen für den Tempel, mach doch einfach eine Skizze. Oder anstatt Reinheitsgeboten und Vorschriften, mit wenn das, dann das, dann mach doch einfach einen Flowchart, das wäre übersichtlicher. Oder vor allem wäre alles ein bisschen mehr auf Unterhaltung fokussiert, wenn es heutzutage geschrieben wurde. Und das ist der Schlüssel. Die Bibel wurde nicht heutzutage geschrieben. Die Bibel kommt tatsächlich aus einer fremden Kultur und aus einer fremden Zeit. Die Bibel kommt aus dem Altertum und aus der Antike. Die Bibel kommt nicht aus dem 21. Jahrhundert, aus einem westlichen Land. Die Bibel kommt aus dem Nahen Osten, vor 2500 Jahren, nee, 3000 bis 2000 Jahren her wurde sie geschrieben. Und die Autoren setzen Dinge voraus, als selbstverständlich für ihre Leser, dass sie das wissen. Die sind heute nicht mehr selbstverständlich. Also zum Beispiel, dass wir wissen, wie die Geografie dort aufgebaut ist im Nahen Osten. Oder dass wir wissen, welche Nachbarländer da sind. Oder dass es ein Totenreich unter der Erde gibt. Oder dass das Blaue über dem Himmel, dass das eigentlich Wasser ist und dass unten drunter auch noch Wasser ist. Das ist tatsächlich die Weltanschauung der biblischen Autoren. Die biblischen Autoren sind tatsächlich Flacherdler. Und das setzen die als normal voraus ihren Lesern. Und deswegen sind einige Dinge für uns heute einfach ja, verwirrend oder komisch, einfach Dinge aus einer anderen Kultur. Und das möchte ich eben als Schlüssel mitgeben. Die Bibel wurde geschrieben für uns, aber sie wurde nicht geschrieben an uns. Die Bibel ist für uns geschrieben, dass wir daraus lernen und dass wir sie lesen, aber sie ist nicht an uns geschrieben. Gott offenbart sich in der Bibel. Er offenbart sich darin an sein Volk. Vor über 2000 Jahren hat er sich offenbart und er tut es heute immer noch. Gott fand es gut, dass die Bibel so ist, wie es ist. Gott fand die Bibel gut, dass dort 9 Kapitel nur mit Namen und Zahlen sind, die sich heute natürlich keiner mehr lesen, anschauen möchte. Gott fand es gut, dass die Bibel so ist, wie sie ist. Und damit müssen wir jetzt irgendwie arbeiten und irgendwie leben. Das Angebot ist nämlich da, Gott offenbart sich in diesem Text, der vielleicht fremd ist, der vielleicht komisch ist, aber Gott offenbart sich in diesem Text. Das Angebot ist da. Du hast 80 Übersetzungen zu deiner Verfügung. Die Frage ist, liest du die Bibel? Und die Frage ist auch nicht nur, liest du die Bibel, sondern forschst du in der Bibel? Forschst du nach Gott? Suchst du nach Gott? Gott sagt, such mich und ich werde mich finden lassen. Aber suchen wir nach Gott? Ich habe was mitgebracht. Das ist eine Scheibe Brot. Ja, mein Vater ist Bäcker oder als Hobby, also er ist nicht Bäcker, aber sein Hobby ist Backen. Er backt gerne Sauerteigbrot und Brötchen und Baguette und Laugenstange und was weiß ich noch alles. Und ich habe hier eine Scheibe Brot mitgebracht, als Symbol für Nahrung. Die Bibel ist Nahrung. Und Nahrung ist oft wie dieses Stück Brot nichts Besonderes. Also ich habe jetzt nicht immer Lust, einfach so ein Stück Brot zu essen. Das ist jetzt schon auch ein bisschen trocken, weil es ein bisschen älter ist. Nahrung ist oft gewöhnlich. Erinnerst du dich zum Beispiel noch daran, was du vor 3 Wochen an einem Dienstag zum Mittag gegessen hast? Ich tue es nicht. Die meisten Dinge, die man isst, vergisst man tatsächlich. Und es gibt vielleicht in deinem Leben 4 oder 5 Essen, an die du dich noch erinnerst. Vielleicht warst du in einem Urlaub und da warst du in Italien und da gab es diese Mega-Pizza und wow, das war einfach voll auch mit Aussicht und da erinnerst du dich noch dran, wie gut die war. Oder vielleicht warst du mal mega fein essen und das war einfach so eine Offenbarung und so lecker. Oder vielleicht auch negativ, irgendjemand hat mal was gekocht und es war einfach so eklig und du erinnerst dich bis heute noch daran, wie das geschmeckt hat. Aber an die allermeisten Sachen, da erinnert man sich gar nicht mehr dran. Trotzdem, wie dieses Brot Nahrung ist, ist Nahrung notwendig fürs Leben. Dieses gewöhnliche Stück Brot hält dich am Leben. Ich persönlich esse nicht gerne Frühstück zum Beispiel. Ich muss mich eigentlich jeden Morgen dazu zwingen, dass ich was esse, weil ich sonst einfach dann später mega den Hunger kriege. Aber das in mich reinzukriegen, ist echt schwierig für mich manchmal. Aber es ist notwendig. Ich mache es, weil ich weiß, es hält mich am Leben. Ich mache es, weil ich weiß, ich lebe davon. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Wort Gottes ist Nahrung. Und du kannst körperlich wohl genährt sein, aber geistlich tatsächlich am Verhungern sein. Du kannst körperlich richtig, du kannst gut essen, kannst gesund sein, alles ist super, aber geistlich, dein Geist ist eigentlich am Verhungern. Und vielleicht merkst du es auch gar nicht, weil es gibt Dinge, die tatsächlich Hunger auch unterdrücken. Zum Beispiel Rauchen oder bestimmte Medikamente können das Hungergefühl einfach, quasi dann fühlt man den Hunger nicht mehr. Und genauso kann auch dein Alltag oder vielleicht dein Medienkonsum kann deinen geistlichen Hunger unterdrücken, dass du den nicht spürst. Aber du bist eigentlich am Verhungern. Und wie bei Nahrung auch, gibt es eben in der Bibel gibt es den Hunger und es gibt den Hungerstillen. Und wie gesagt, das Angebot ist da. Wir haben über 80 Übersetzungen ins Deutsche und die sind immer verfügbar und du hast echte Nahrung. Aber dieser Tisch ist reich gedeckt. Nimmst du dir davon? Das ist die Frage. Du hast eine Verantwortung, die Heilige Schrift zu kennen. Jeder von uns, wir als Gemeinde, als Gesamtgemeinde in Deutschland und auf der ganzen Welt, wir haben eine Verantwortung, unsere Heilige Schrift und unseren Gott zu kennen. Und wir haben eine Verantwortung, geistlich genährt und gestärkt zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie? Jetzt habe ich so viel geredet über, es ist trocken, dieses langweilige Brot, es ist gewöhnlich, Dinge sind verwirrend und schwer, vielleicht war das jetzt nicht super lustmachend aufs Bibellesen. Jetzt möchte ich euch praktische Tipps mit an die Hand geben, die mir sehr geholfen haben und mein Leben verändert haben, wie du die Bibel lesen kannst und hoffentlich auch mehr verstehen kannst und mehr das, ja, Lust auch auf das Bibellesen bekommst. Ich persönlich hatte vor 3 Jahren, habe ich diese Verantwortung auch gespürt. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, ich muss die Bibel kennen, ich muss Gott kennen. Ich bin christlich aufgewachsen, hier in der Gemeinde mein ganzes Leben gewesen, aber ich kannte die Bibel nicht. Also ich habe schon ein bisschen gelesen, auch in meinem Gottesdienst, aber ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie ich die Bibel verstehen kann. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, muss ich eigentlich ehrlich gesagt ins Internet gehen, um das irgendwie rauszufinden, was da die Bibel eigentlich dazu sagt, weil ich eben nicht wusste, wie ich mit der Bibel selber umgehen kann. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich kaufe mir jetzt so eine richtig dicke Elberfelder Bibel mit Sprachschlüssel für Hebräisch und Griechisch. Und die habe ich mir bestellt, habe ich auf den Tisch gelegt und hatte dann auch ganz viele bunte Stifte und habe einfach mal angefangen, jedes Wort anzumalen. Ich hatte kein System, bunte Stifte, einfach alles angemalt, hatte eine gute Zeit, war auch egal. Aber ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, wie ich wirklich tiefer gehen kann, mehr als nur Wörter auf der Seite anmalen. Ich wusste einfach nicht, wie. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du mehr von der Bibel möchtest, aber du weißt nicht, wie. Und ich möchte jetzt vor allem eben zu denen sprechen, die sich nach mehr davon sehen, die sich nach mehr von Gott sehen, die sich nach mehr von Gottes Wort sehnen. Dann pass gut auf, kannst auch gerne mitschreiben. Ich habe 7 praktische Punkte oder machst dir ein Foto von den Folien. Genau. In der Bibel steht, glückselig ist der Mensch, der seine Lust hat an der Weisung des Herrn und über seine Weisung sind Tag und Nacht. Im Psalm 1 steht das. Nummer 1, diese Tipps, die sind nicht geordnet. Nummer 1 ist kein Tipp, das ist mehr ein Zuspruch. Du bist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Jeder von euch ist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Vielleicht eben klang es irgendwie nicht so, weil alles so verwirrend ist und da ist eine fremde Kultur und da ist voll die Lücke zwischendrin. Aber ich möchte euch zusprechen, du bist in der Lage, ihr seid in der Lage, die Bibel zu verstehen. Vielleicht kennt ihr das Bibelprojekt, da gibt es diese Videos, die machen immer so zu jedem einzelnen Buch, gibt es da so einen Überblick und da zeichnen die das so auf und auf einer Seite richtig gut, schön und verständlich. Und ich habe mir die immer angeschaut und dachte, ja, wie kommen die da drauf? Woher wissen die das? Wie kriegen die das irgendwie? Ich meine, ich habe das Buch ja auch gelesen und ich merke schon, dass das stimmt, aber wie kommen die da drauf? Habe ich mich immer gefragt. Und tatsächlich habe ich in der Bibelschule gelernt, durch 3 einfache Schritte kann ich das auch. Jeder ist dazu in der Lage, die Bibel zu verstehen tatsächlich. Tatsächlich hat in den letzten 100 Jahren in evangelischen Gemeinden was stattgefunden, das man als eine Rekatholisierung bezeichnen kann. Das habe ich vor einer Woche in einem Buch gelesen und dachte, stimmt. Rekatholisierung heißt, dass es quasi zurück zum Katholischen geht. Im Katholischen ist das Verständnis so, dass die Laien, also der normale Mensch, nicht in der Lage ist, die Bibel zu verstehen. Nur die Kleriker, also die Kirchenmenschen und die Gelehrten, können dir die Bibel auslegen. Im evangelischen Verständnis ist es eigentlich so, dass wir das Priestertum aller Gläubigen haben. Also jeder Gläubige ist gesetzt als Priester und ist in der Lage, quasi jeden Dienst auch auszuführen und vor allem die Bibel zu lesen und zu verstehen. Jetzt gibt es aber diese Rückbewegung dazu, wo die allermeisten heutzutage auch evangelische Leute eben sagen würden, ja, ich bin eigentlich nicht in der Lage, die Bibel zu verstehen. Ich brauche eigentlich schon einen Kommentar. Oder mein Pastor muss mir das erklären. Oder vielleicht irgendeine Person im Internet muss mir die Bibel erklären. Und da gibt es diese Rückbewegung dazu. Aber ich möchte euch einfach zusprechen, du bist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Du brauchst keinen Mittelmenschen, keinen Mittelmann zwischen dir und Gott, um zu vermitteln. Du bist selber in der Lage, die Bibel zu verstehen und du bist selber in der Lage, Gott zu kennen. Die Bibel ist für jeden da und nicht nur für die, die studiert haben oder irgendwie höher auf der Rangliste sind. Das ist der Zuspruch Nummer 1. Nummer 2, es geht nicht um dich. Die Bibel geht nicht um dich. Das Bibellesen geht nicht um dich. Auch deine Beziehung mit Gott tatsächlich geht eigentlich nicht um dich. Es geht nicht um dich. Die Bibel ist nicht dafür da, deine persönlichen Probleme zu lösen, auch nicht meine. Die Bibel ist nicht dafür da, meine Fragen, die ich jetzt gerade habe, zu beantworten. Die Bibel ist Gottes Offenbarung an uns. Die Bibel ist das Buch, in dem Gott sich offenbart, in dem er zu uns spricht. Es geht um ihn und es geht um seinen Rettungsplan mit der Menschheit. Und ich möchte euch quasi herausfordern, nimm dich mal selber einfach heraus. Wenn du die Bibel liest, nimm dich selber mal heraus und lass mal die Bibel einfach das machen, was sie eigentlich machen möchte. Lass die Bibel mal das dir sagen, was sie dir sagen möchte. Lass Gott sich dir offenbaren, in der Art, wie er sich gerade dir offenbaren möchte, anstatt dass du vorgibst, was jetzt gerade dran ist. Also diese Frage zu stellen, was bedeutet das für mich gerade persönlich, ist sehr wichtig und sehr gut. Aber es gibt eben Stellen, das ist nicht besonders hilfreich. Zum Beispiel bin ich jetzt in den Reinheitsgeboten in 3. Mose. Was bedeutet das für mich persönlich? Jetzt erstmal gerade gar nichts. Jetzt bin ich in irgendwelchen Kapiteln von Gericht über Israels Nachbarvölker vor 3000 Jahren. Was bedeutet das für mich gerade persönlich? Keine Ahnung, irgendwie nicht so viel. Also du merkst, mit dieser Frage, da kommt man manchmal nicht so weit. Genauso, was soll ich jetzt machen? Mit der Frage kommt man an diesen Stellen eben auch nicht so weit. Stattdessen stell lieber die Frage, wer ist Gott? Die Bibel dreht sich um Gott, es geht um ihn, es geht um seinen Rettungsplan. Stell lieber die Frage, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie offenbart sich Gott in diesem Buch? Was möchte er eigentlich hier mitteilen? Worum geht es hier eigentlich? Ja, die Bibel dreht sich nicht um dich. Das Anliegen der Bibel ist viel größer als dein Leben. Es ist viel größer als deine kleine Bubble hier in Lörrach. Es geht um den Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und dieser Gott hat einen Plan zur Erlösung von jedem Volk, von jedem Stamm, von jeder Sprache, von der ganzen Schöpfung. Das ist viel, viel größer als meine kleine Frage, die ich gerade habe. Und Gott möchte dir das offenbaren und du bist nämlich Teil davon. Du bist Teil von diesem größeren Rettungsplan. Du bist Teil von Gottes Volk und du gehörst zu Gott. Also frag dich lieber, was lerne ich über Gottes Wesen? Was zeigt Gottes Handeln über seinen Charakter? Wie passt diese Geschichte in Gottes Rettungsplan? Wie passt das in die Heilsgeschichte? Wie passt das in Gottes Plan zur Erlösung von der ganzen Schöpfung? Das ganze Alte Testament zeigt auf Jesus hin tatsächlich. Und für mich diese ja mehr objektive Art, die Bibel zu lesen, hat tatsächlich alles verändert. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt ein Ding ist, dass es bei der Bibel nämlich eigentlich gar nicht um mich geht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich Gott so kennenlernen kann, dass sich Gott wirklich in der Bibel offenbart. Ich habe immer gedacht, ja, Gott offenbart sich eigentlich nur durch persönliche Erfahrungen im Gebet, vielleicht im Lobpreis. Wenn ich Gott kennen möchte, dann muss ich mehr so spirituell unterwegs sein. Und das ist auch ein Teil davon. Aber Gott offenbart sich in der Bibel. Das ist Gottes Wort und er offenbart sich darin als der Gott, der ist barmherzig und gnädig. Er ist langsam zum Zorn, reich an Güte und Treue. Er vergibt Vergehen, Schuld und Übertretungen und er hält nicht für schuldlos den Schuldigen. Das ist nach 2. Mose 34, 6 und 7. Das ist der meistzitierte Vers in der Bibel. Wusstest du das? Also auch kleiner Side-Note, Nebentipp. Exodus, also 2. Mose 34, 6 und 7, schreibt dir diesen Vers auf. Das ist einer der Schlüsselverse für die ganze Bibel, wo Gott sagt, so bin ich, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Güte und Treue. Also, die Bibel geht nicht um dich. Dein Glaube geht auch nicht darum, dass du persönlich in den Himmel kommst, tatsächlich. Gott schreibt eine Geschichte, die viel größer ist als deine persönliche Errettung. Tatsächlich. Gott ist den Nationen hinterher. Gott ist dabei, die ganze Schöpfung zu erlösen und zu erneuern. Und du bist ein Teil davon und Gott offenbart das in der Bibel. Und du kannst das lesen, du kannst das raussehen. Und da gibt es so eine Tiefe, wenn du dich mal selber kurz hinten anstellst und die Bibel für sich selber sprechen lässt. Natürlich kann man das auch zu weit treiben, das möchte ich auch gar nicht propagieren, frag dich immer noch, was spricht Gott auch zu mir persönlich? Aber ich möchte euch herausfordern, weil das quasi die Standardart und Weise ist, die Bibel zu lesen, nimm dich erstmal raus. Soweit Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, lies aufmerksam. Klingt vielleicht stupide, aber tatsächlich 90% der Verständnisfragen der Bibel lassen sich ganz einfach durch nochmal lesen und durch genaues Lesen und Beobachten beantworten. Und indem du dir die simple Frage stellst, was steht hier eigentlich? Was steht hier eigentlich? Also, ich möchte dich herausfordern, gib nicht zu schnell auf, geh nicht direkt ins Internet und frag irgendjemand oder KI oder irgendeinen Kommentar. Denk erstmal selber nach. Ich finde, es gibt nichts Besseres eigentlich, als in der Bibel was zu forschen und dann zu merken, wie es Klick macht und wie Gott dir was zeigt und du was neu verstehst. Es gibt nichts Besseres, würde ich sagen. Also es gibt bestimmt Besseres, aber ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Gut beobachten ist die wichtigste Fähigkeit im Bibelstudium. Ich habe hier noch ein kleines Markiersystem mitgebracht. Wenn du nicht weißt, wie du die Bibel markieren kannst, das ist eine kleine Empfehlung. Also gelb kannst du zum Beispiel, wer ist Gott? Wie ist Gott? Was macht Gott? Rot, was ist Gottes Erlösungsplan? Wie passt das zusammen mit Gottes Geschichte, mit der Menschheit? Grün, was ist ein zeitloses Prinzip oder eine zeitlose Wahrheit, die immer noch gilt? Oder genau. Blau, was ist eine Verheißung? Was ist die Identität vom Volk Gottes, also Israel und die Gemeinde? Das ist ein kleines System, das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch ganz andere Sachen, aber ich würde empfehlen, nimm nicht zu viele Kategorien, wenn du markierst, aber hab ein System. Dann außerdem, nimm lieber Buntstifte als Textmarker, weil Textmarker, die drücken nämlich oft durch auf die nächste Seite und dann wird es nicht mehr so schön. Buntstifte machen das nicht. Tipp Nummer 4, stell die Warum-Frage. Also wenn du zum Beispiel jetzt kommst an eine komische Stelle, eine verwirrende Stelle, eine irrelevante Stelle, in Anführungszeichen, oder langweilige Stelle, dann kommst du vielleicht die Frage auf, warum steht das in der Bibel? Was möchte Gott, dass diese Geschichte in der Bibel steht? Warum zum Beispiel ist diese Geschichte hier und dann wird sie noch dreimal in Ausführlichkeit wiederholt? Warum ist das in der Bibel? Da nicht einfach die Frage beiseite stellen, sondern nachdenken, warum steht es in der Bibel? Was möchte Gott damit sagen? Warum war das wichtig für den Autor, das hier alles nochmal aufzuschreiben und so viel Zeit und Energie da reinzustecken? Der möchte ja anscheinend irgendwas betonen. Also überleg, was soll ich daraus lernen? Frag Gott, was ist das unterliegende zeitlose Prinzip oder eine göttliche Wahrheit dahinter? Stell die Warum-Fragen und weich dem Ganzen nicht aus. Nummer 5, behalt das Große und Ganze im Blick. Es war für mich auch eins der größten Augenöffner. Es gibt ein Großes und Ganzes. Also zum Beispiel, wenn du ein Puzzle hast, dann löst du das nicht, indem du die einzelnen Teile einfach immer probierst, die zusammenzusetzen. Ein Puzzle löst man am besten, indem du dir das fertige Bild anschaust. Und dann kannst du die Teile zuordnen. Dieses Teil gehört ungefähr rechts oben in die Ecke hin. Hab das Große und Ganze im Blick. Also stell dir die Frage, was ist das große Ganze? Was ist hier die Gesamtaussage überhaupt? Bevor du dich in den Details verzettelst, was ist die Gesamtaussage? Lieber versteh erst das Grobe, bevor du die ganzen Details zuordnest. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das Buch Offenbarung studiert habe, da war ich eigentlich überrascht. Ich war so überrascht, weil ich dachte, im Großen und Ganzen ist dieses Buch so eindeutig und so klar, was hier die Gesamtaussage ist. Also nicht die ganzen Symbole und Details und alttestamentlichen Referenzen und so weiter. Da das alles zuzuordnen ist eine andere Geschichte, aber das Große und Ganze von diesem Buch ist so klar und eindeutig und bei jedem einzelnen Abschnitt komme ich ja auf dieselbe zeitlose Wahrheit zurück. Und ich war so überrascht, es gibt ein Großes und Ganzes, es gibt hier ein Gesamtbild und das ist tatsächlich einfach zu verstehen. Also fokussiere dich auf das Grobe. Tatsächlich sind diese Bibelprojekt-Überblick-Videos zu den Büchern sind sehr, sehr hilfreich. Kann ich wirklich empfehlen, die anzuschauen. Ja, frag dich, wenn du was nicht verstehst, was ist hier das Große und Ganze? Was soll ich hier eigentlich draus mitnehmen? Nummer 6, lies die Bibel gemeinsam. Such dir andere Leute, lies die Bibel zusammen mit jemand anderem. Die Bibel wurde geschrieben, nicht für das individuelle Lesen, sondern tatsächlich für Gemeinschaften. Oder lies die Bibel einfach laut. Selbst wenn du alleine bist, lies die Bibel laut. Das kann auch sehr hilfreich sein. Nummer 7, lies die Bibel betend. Du hast direkten Zugang zu dem Mastermind, das dahinter steckt. Du hast direkten Zugang zu Gott. Und du kannst Gott fragen, was bedeutet das? Und du kannst Gott beten, Gott, gib mir den Geist der Einsicht, den Geist der Weisheit und Verständnis. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, führ mich in die Wahrheit und zeig mir, was das hier bedeutet. Du hast Zugang zum Mastermind hinter der Bibel. Und vor allem bete, Herr, gib mir ein Verlangen nach deinem Wort. Wenn du dich mit dem Bibellesen schwer tust, dann frag Gott, Herr, gib mir ein Verlangen nach deinem Wort. Hilf mir, die Bibel zu lesen. Hier sind nochmal alle auf einmal. Wenn du ein Foto machen möchtest, dann mach das gerne. Soweit sind meine Tipps. Einmal kurz durchatmen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für mich persönlich? Du hast eine Verantwortung, die Bibel zu kennen. Wir haben alle eine Verantwortung, die Heilige Schrift nicht nur zu lesen, sondern auch den Inhalt zu kennen, was steht eigentlich drin, wer ist dieser Gott, dem wir nachfolgen und unser Leben gegeben haben. Wenn jetzt ein schlechtes Gewissen oder ein Gefühl von Verdammnis oder Verurteilung aufkommt, dann bitte weiß es ab. Das ist nicht mein Ziel, das kommt auch nicht von Gott. Du bist im neuen Bund. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, wo Jesus sagt, das ist das Blut vom neuen Bund. Deine Identität ist fest als gerechtfertigt und geliebtes Kind Gottes und es hängt nicht davon ab, was du getan hast und ob du die Bibel gelesen hast, sondern allein von dem, was Gott getan hat. Also schlechtes Gewissen, leg's mal zur Seite. Trotzdem möchte ich euch herausfordern, die Bibel zu lesen. Aber wenn du jetzt zum ersten Mal heute hier bist und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, aber du merkst, ich brauche Erlösung und ich brauche Rettung und es ist an der Zeit, Gott zieht mich irgendwie, ich brauche diesen Gott, dann möchte ich dich einfach ermutigen, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf irgendjemand hier anders in der Gemeinde, das geht auch, oder komm zum Gebetsteam, das ist hinten, wenn du geradeaus durchgehst, und nimm diese, hinten in der Ecke, und nimm diese Chance an. Wenn du frisch im Glauben bist, dann möchte ich dich herausfordern, fang an, die Bibel zu lesen. Fang einfach an. Fang im Neuen Testament an, am Anfang, und lies es mal bis zum Ende durch. Warum nicht? Und sprich mit jemandem drüber, was du da liest. Wenn du schon lange im Glauben bist, aber du hast noch nie die ganze Bibel gelesen, dann lies die ganze Bibel. Es gibt keine Ausrede, es gibt keine Entschuldigung, die Bibel ist hier. Lies die ganze Bibel. Tatsächlich, es ist nicht so schlimm und es dauert auch nicht lange tatsächlich. In einem Jahr kann man die Bibel lesen, wenn du jeden Tag 3 Kapitel liest, dauert vielleicht 20 Minuten, kommst du locker durch die Bibel in einem Jahr durch. Du kannst das Ganze natürlich auch auf einen längeren Zeitraum machen, aber es ist möglich, die ganze Bibel gelesen zu haben und es ist es auch wert. Vor allem diese kleinen, unbekannten Bücher im Alten Testament, da sind solche Schätze drin verborgen. Da hört man eigentlich nie was drüber, aber es ist es so wert, da das zu lesen und Gott zu kennen durch diese kleinen Bücher. Wenn du die Bibel schon regelmäßig liest, dann fang an, die Bibel zu studieren. Fang an, nimm dir die Stifte, mach dir ein System und geh ein bisschen tiefer rein. Es gibt in der Gemeinde übrigens auch einen Bibelstudienkreis. Melde dich da an. Geh hin und lern, wie du die Bibel studieren kannst. Vor allem mit anderen Leuten zusammen. Fang an, die Bibel zu studieren. Es ist es so wert, nicht nur durchs Lesen, da kommst du eben einmal über die Oberfläche drüber, sondern in die Tiefe zu gehen. Da sind echt Schätze drin verborgen. Wenn du einen Hauskreis hast, dann liest die Bibel gemeinsam. Nehmt euch vor, irgendwie zusammen durch ein Buch zu gehen. Nehmt vielleicht irgendein unbekanntes Buch, das noch keiner gelesen hat, und liest es mal zusammen durch und sprecht drüber. Wenn du in die Schule gehst oder jetzt gerade eben Ferien sind oder du bist fertig geworden mit der Schule und du weißt noch nicht, was du mit deinem Leben eigentlich so machst, dann mach eine Bibelschule. Ich kann es wirklich nur empfehlen, mach eine Bibelschule, bevor du anfängst, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren oder zu arbeiten. Nimm dir die Zeit und tauch in die Bibel ein. Mach eine Bibelschule, eine Jüngerschaftsschule, das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du jetzt Schulferien hast und du dich langweilst, dann nimm dir einfach vor, die Bibel zu lesen. Du hast Zeit, du kannst in den Sommerferien einmal das komplette Alte Testament durchlesen. Das ist möglich. Wenn dir das Bibellesen schwerfällt, dann bete nach dem Verlangen nach Gottes Wort. Bete zu Gott, dass er dir ein Verlangen gibt. Und vor allem halte durch. Das Geheimnis ist nämlich tatsächlich, je öfter und je mehr du die Bibel liest, desto besser wird es auch. Je öfter und je mehr du liest, desto mehr fängt es an, alles sich zu verbinden, desto mehr verstehst du eigentlich das große Ganze und das Gesamtbild. Was will Gott hier eigentlich mit dieser ganzen Geschichte machen? Bete nach dem Verlangen für Gottes Wort. Und wenn es dir auf dem Herzen liegt, dass junge Leute in der Bibel ausgebildet werden und dass sie mündig werden im Glauben und dass sie Gott richtig kennenlernen und ihn ja durch sein Wort an sich arbeiten lassen, dann kannst du auch ganz einfach Teil davon werden, ganz praktisch, indem du Teil meiner Mission wirst. Ich bin Missionar und ich mache das als Missionar. Ich arbeite nicht noch nebenher, ich verdiene kein Geld tatsächlich. Ich lebe von Menschen, die dieselbe Vision haben wie ich und denen es auf dem Herzen liegt und die mich aussenden, damit ich diese Arbeit machen darf. Du kannst diese Arbeit im Gebet tragen, du kannst meinen Rundbrief hier abonnieren und kriegst dann mit, was gerade alles so vor sich geht. Und du kannst mich durch finanzielle Unterstützung kannst du das möglich machen, dass diese Arbeit geschieht. Falls der QR-Code dir zu kompliziert ist, kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich habe eine Liste zum Eintragen oder wir kommen gerne ins Gespräch. Jetzt möchte ich noch was Ungewöhnliches machen. Und zwar sind wir ja nicht alleine hier in den Gottesdienst gekommen, sondern hier ist eine ganze Menge von Menschen. Dreh dich zu deinem Sitznachbar und besprecht euch mal über diese Predigt. Was stand raus? Was hast du gelernt? Ich weiß, das machen wir hier nicht so oft. Ich mache das aber total gerne, wenn ich unterrichte, weil nämlich dann dein Gehirn nochmal ganz anders sich aktiviert und du die Dinge dann nochmal verarbeitest und verfestigst. Deswegen dreh dich zu deinem Sitznachbar und red darüber, was stand raus, vielleicht was war neu oder was war herausfordernd, vielleicht auch war es nicht herausfordernd, kann ja auch sein, oder langweilig. 4 Minuten, dreh dich zu deinem Sitznachbar und dann kommen wir zurück. Und rede drüber, was du jetzt praktisch machen möchtest. Genau, wir können alle wieder leise werden und die Gespräche beenden. Ich hoffe, es war gut, von den anderen zu hören, was Gott denen so aufs Herz gelegt hat oder was jetzt für euch gerade dran ist. Genau, ich möchte einfach beten für euch. Genau. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich uns offenbarst. Ich danke dir, dass wir dich kennen können, dass du ein Gott bist, der persönlich ist, dass du ein Gott bist, der nahbar ist und der sich uns offenbart, dass du bist gnädig und treu und barmherzig und langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue bist. Gott, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass du uns auch befreist von diesen Kreisen um uns selber und dass wir Teil sein können von der Geschichte, die du schreibst. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier, dass du ja wirklich das Feuer und das Verlangen, diesen Durst und diesen Hunger nach deinem Wort ausgießt. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und jeden Einzelnen hier stärkst, dein Wort zu lesen. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du kommst als Geist der Wahrheit, als Geist der Erkenntnis und der Einsicht und dass du offenbarst, wer du bist, dass du, dass wir Jesus besser kennenlernen dürfen. Ich bitte das als Segen aus. Ich bitte auch jede Religiosität und Muss und Verurteilung, dass das Ganze, diese Stimme der Verdammnis, dass sie auch jetzt weg muss in Jesu Namen und dass wir einfach in Freiheit dich kennen dürfen, dass wir dir nahe sein können, weil du ein guter Vater bist. Ich danke dir, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir ein Verlangen nach seinem Wort, dass du es liest. Und Herr, ich bitte, dass du allen hier Kraft gibst und Feuer für deinen Namen. Und so bitte ich dich, dass du die Leute stärkst, in die Woche auszugehen und deine Zeugen zu sein. In Jesu Namen. Amen.